Ich bin unwahrscheinlich gerne in den Bergen unterwegs. Und wenn man dann da unten steht, dann denke ich, wow, hoffentlich kann ich da bald hoch. Und dann sehe ich oben den Gipfel oder irgendwie eine Wirtschaft oder so, wo man dann auch reingehen kann und so. Also es motiviert mich unwahrscheinlich, die Berge zu sehen und dann da hoch und letzte Kraftanstrengung und so. Ich freue mich total auf den Weg und vor allen Dingen auch auf das Ziel, wenn ich dann da oben bin. Aber wenn es dann immer nur aufwärts geht, dann gibt es eben auch Tiefpunkte. Also das wissen es wahrscheinlich alle, ne? Besonders unsere Tauernhof-Fraktion, ne? Ihr seid wahrscheinlich oft da hoch, oder? Wenn ihr da hingeht, dann geht ihr schon auf die Berge. Ja, genau. Was wollt ihr sonst da? Also von daher nehme ich mal an, dass ihr solche Sachen auch kennt. Immer aufwärts und dann kommen die Tiefpunkte. Keine Luft mehr, dann tut alles weh und auch keine Lust mehr. Aber ich muss ja weiter, ne? Trotzdem da hoch, kurze Pause. Zu lang darf es nicht sein, weil dann geht gar nichts mehr. Aber einfach immer hoch. Ich will da hoch. Und ich will nicht irgendwo da auf der Hälfte dann aufgeben oder so, weil da oben auf der Hütte, da wartet dann Kaiserschmarrn auf mich, hoffentlich laktosefrei in Zukunft und ein schönes Skiwasser, möglichst kalt. Ich will da hoch. Und wir sind unterwegs in die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein wunderbares Ziel, oder? Wir sind unterwegs in die Herrlichkeit Gottes. Und so viel Anfechtung auf diesem Weg aufzugeben. Oder? Gibt's schon? Aufzugeben, zu sagen, ich mag nicht mehr. Ist mir auch alles zu schwierig und was weiß ich. Oder auch so viel Anfechtung, das Falsche zu tun, auch Sünde zu tun auf diesem Weg. Sich dadurch irgendwie abbringen zu lassen oder so viel Ablenkung, was wichtiger sein könnte, als diese Herrlichkeit zu erreichen. Weil das, was hier gerade sichtbar ist, was ich anfassen kann, das ist so gewaltig. Oder so viele Zweifel, ob ich da überhaupt ankomme, ob ich gut genug bin, ob da auch wirklich jemand auf mich wartet, ob nicht vielleicht doch alles nur vorbei ist, wenn ich sterbe, wenn ich tot bin. Und dann so viel loslassen auf diesem Weg dahin, immer wieder loszulassen, das tut so weh und ich will das doch eigentlich nicht. Und dann gibt es diesen Vers aus Offenbarung 3, Vers 11, wo Jesus sagt, ich komme bald, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte das fest, was du da hast. Lass das nicht los. Und ich glaube, Jesus spürt das und Jesus weiß das, wie voller Anfechtungen das ist. Und wie wir manchmal nicht mehr können und manchmal auch nicht mehr wollen und alles uns zwischen die Füße geworfen wird und voller Zweifel ist. Aber Jesus sagt dir, lass dir von niemandem deine Siegeskrone nehmen. Die hast du schon. Und ich bin ganz sicher, du wirst da ankommen. Lass dir das von niemandem und nichts nehmen. Im Vertrauen auf Jesus, im Vertrauen auf seinen Sieg. Und dahin schauen, allein auf ihn. Und dieser Sieg, der gilt auch mir. Jesus hat schon für mich gesiegt. Er hat das schon für mich geschafft. Und an diesem Sieg, da hänge ich. Und da halte ich mich fest und werde davon gehalten. Und darauf vertraue ich. Denn ihm gehöre ich. Allein, all mein Tun bringt mich nämlich nicht in diese Herrlichkeit hinein. Und wenn ich mich noch so anstrenge, wenn ich noch so viel tue, all das bringt mich nicht in die Herrlichkeit. Aber ich hänge doch an Jesus. Und seine Kraft in mir bringt mich weiter und lässt mich die Herrlichkeit Gottes sehen. Da gibt es eine Geschichte, ich lese euch vor, Markus 10, 10 bis 17. Als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Erinnert ihr euch noch an das, was ich vorher gesagt habe? Und dann dieser letzte Vers: Bei den Menschen ist es unmöglich. Ja, wir geben auf, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und auf den vertrauen wir, auf den schauen wir, auf diesen Herrn, der das alles für uns tut. Was soll ich tun? Das ist diese Frage von diesem Mann. Da kommt draußen auf der Straße ein Mann auf Jesus zu und kniet vor ihm nieder. Was für eine Ehrerbietung. Also vor mir knien selten Leute nieder. Eigentlich nie. Wäre meine Anregung für euch, wenn ich hier komme, dass ihr alle vor mir niederkniet. Aber ich glaube, das werdet ihr nicht machen, leider. Und er sagt: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Boah, das sind die Fragen, auf die wir warten, oder? Dass da Leute auf uns zukommen und sagen: Meister müssen sie ja nicht sagen, aber was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Damit ich in das Reich Gottes komme. Ich habe so eine Sehnsucht danach und ich möchte das jetzt wissen. Wie komme ich daran? Und eigentlich sagt dieser Mann, wir haben übersetzt hier guter Meister, aber eigentlich heißt das guter Lehrer. Und das war damals so eine übliche Anrede für alle, die tiefe Einsichten hatten und die man ehren wollte. Da gab es eine Menge Lehrer, die da so rumliefen. Auch geistliche Lehrer, und die wollte er jetzt hier einfach ehren, oder Jesus wollte er ehren. Aber Jesus wehrt das total ab. Wie kannst du mich so nennen? Nur Gott ist gut. Er wehrt das ab. Und Jesus hat wohl verstanden, dass dieser Mann nichts verstanden hat von Jesus. Das sind gute Worte, die er spricht, aber er hat von Jesus nichts verstanden. Was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Also wenn er Jesus gut nennt, dann muss er anerkennen, dass Jesus auch Gott ist. Aber das erkennt er nicht an. Das hat er überhaupt noch nicht verstanden. Er will Jesus nur als guten Menschen ehren. Und darum geht Jesus nicht darauf ein. Und Jesus gibt diesem Mann eine Standardantwort, die man in der damaligen Zeit wohl bei den meisten guten Lehrern irgendwo hören konnte. Bei den Rabbis, im Tempel, in den Synagogen, überall wäre das die Antwort gewesen. Nichts Besonderes. Und diese Antwort von Jesus ist deswegen auch gar nicht so überraschend für die Situation, für die Zeit, für das, was in dem die Leute gelebt haben damals. Aber was auffällt hier ist, dass Jesus die Gebote, die die Beziehung zu Gott regeln, hier weglässt. Er redet nur über die Gebote, die eigentlich das Zwischenmenschliche hier regeln, die erwähnt er hier. Und da fühlt dieser Mann sich sicher. Das sind Gebote, die ihm eh wichtig sind, wo er peinlichst genau darauf achtet, hier ja nicht irgendwie einen Fehler zu machen. Und er ist ein geachteter Mann, dem man vertraut und der sich noch nichts Großes zu Schulden kommen lassen hat. Nee, der war gut. Der war auch gut. Er hatte eine gute Erziehung. Er hatte wahrscheinlich gute Freunde. Er hatte das perfekte Umfeld, um gottgemäß zu leben. Nicht schlecht. Hat Glück gehabt und dann noch viel Geld. Und vielleicht war er auch so der Stolz der Familie, wo alle gesagt haben: Mensch, der ist gut. Ja, der hat es geschafft. Und er kann sagen: Das habe ich sogar seit meiner Jugend gehalten. Nicht erst so in der letzten Woche habe ich mich dafür entschieden und will einen klaren Weg gehen. Der kann sagen, ey, ich habe etwas vorzuweisen, viele Jahre vielleicht, in denen ich gut gelebt habe und nach diesen Geboten gelebt habe. Und das war ja auch eigentlich von seiner Prägung her, von der Lehre her, die er immer gehört hatte, war das das Einlasskriterium in das Reich Gottes. Und da er dahin wollte, hat er das ja auch gehalten und sich da viele zusätzliche Regeln gegeben. Aber mit seiner Frage drückt er so aus, könnte es aber vielleicht doch noch irgendwas geben, was ich übersehen habe? Könnte es noch irgendwo was geben, was ich nicht richtig gemacht habe? Sag's mir doch bitte, ich bin ja gut und ich achte ja auch sehr drauf. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Sicherheit, dass ich auch wirklich dann in das Reich Gottes komme, dass ich denn auch wirklich da bin. Habe ich etwas übersehen, Jesus? Oder ist alles gut? Bist du zufrieden? Denkst du, ich schaffe das? Und Jesus bestätigt ihn ja auch zunächst. Und Jesus schaut ihn an und Jesus gewinnt ihn lieb. Was geschieht da? Jesus stellt das gar nicht in Frage. Jesus kommt nicht zu diesem Mann und sagt, ja, aber ich habe dich doch neulich da und da gesehen. Und da war das nicht so ganz korrekt, wie du da gelebt hast. Aber Jesus schaut ihn an, er sagt nichts, aber er schaut ihn an und das ist sicherlich keine Äußerlichkeit, wenn Jesus ihn anschaut, sondern Jesus schaut ins Herz hinein. Er schaut rein in das Herz dieses Mannes. Jesus durchblickt diesen Mann und versteht, wer ist dieser Mann eigentlich? Nach außen hin, klar, diese ganzen Gebote, die er gehalten hat und alles richtig gemacht, aber wer ist er wirklich in der Tiefe? Wer ist dieser Mann in seinem Herzen? Er versteht, was ist das Problem dieses Mannes. Er versteht auch, warum er vielleicht so noch eine Unsicherheit hat, warum er diese Frage an Jesus stellt. Und das, was Jesus da sieht, bewirkt bei Jesus keine Abscheu oder Zorn oder dass Jesus sagt, ey, so wie du lebst, wie du bist, dein Charakter in der Tiefe, ich sag's mal so, das kotzt mich an. Nein. Er gewinnt diesen Mann lieb, weil Jesus versteht, wer dieser Mann wirklich ist und was ihn hindert, Gott zu begegnen. Deswegen liebt er ihn. Jesus will nämlich, dass dieser Mann frei wird. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wenn wir die Begegnungen von Jesus mit Menschen sehen, dann geht es so oft darum, dass Menschen frei werden. Da ist etwas in ihrem Leben, was sie gefangen hält und er will sie frei machen. Und das sieht er bei diesem Mann auch. Er sieht bei diesem Mann, er ist gefangen, er ist nicht frei. Und darum sagt Jesus diesem Mann, lass los. Warum ist Jesus denn nicht zufrieden? Man kann doch diesem Mann eigentlich nichts nachsagen. Was ist denn das in der Tiefe? In den menschlichen Beziehungen war wohl alles in Ordnung bei ihm. Aber wie sieht es in der Beziehung zu Gott aus? Darüber hatte Jesus ja noch nicht gesprochen und nichts gefragt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder du sollst die Bildnisse Gottes nicht anbeten, noch ihnen dienen. Wie sieht es denn da aus? Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn Jesus diese Gebote direkt genannt hätte, wenn Jesus direkt gefragt hätte, wie sieht es denn mit deiner Liebe zu Gott aus? Und mit den anderen Göttern in deinem Leben, hätte er dann was gesagt, wenn er ihn damit konfrontiert hätte? Ich würde dann wohl sagen, ja, andere Götter habe ich eigentlich nicht, oder? Andere Götter, ich habe den einen, den dreieinigen Gott, den habe ich doch. Und ich diene mir ja auch nur ihm. Ja, klar. Vielleicht hätte er das auch gedacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mann diese tiefste Frage dahinter nicht verstanden hätte. Und darum wird Jesus sehr konkret, darum wird Jesus ganz direkt und spricht in sein Leben rein, in sein Herz und sagt ihm, lass dein Reichtum los. Lass das los. Verkaufe alles und gib es den Armen. Aber wenn ich Jesus richtig verstanden habe, er ist ja eigentlich nicht gegen Besitz. Er ist ja eigentlich auch nicht gegen Geld. Da ist ja jetzt nicht, hat einen Feldzug dagegen gemacht. Überhaupt nicht. Er zeigt Gefahren auf und er zeigt auch, wo man sich darin verstricken kann. Aber an sich etwas zu besitzen, glaube ich, ist nicht das Problem. Warum dann diese überfordernde Forderung, die Jesus hier bringt? Und das finde ich echt auch so. Das ist doch eine überfordernde Forderung. Wer soll denn das machen? Wer soll denn so leben? Wer soll denn das tun? Wer von uns hätte da jetzt fröhlich Ja gesagt? Dann geht mal los und macht's, oder? Das ist doch überfordernd. Da wird es uns jetzt doch auch ein bisschen heiß und kalt, so immer abwechselnd. Jetzt geht nach Hause, verkauft alles und gibt es den Armen. Über 10% und 20% könnten wir doch reden, oder? 10% abgeben, verkaufen und den Armen geben, vielleicht sogar 20%. Aber dann wird es uns langsam aber auch ein bisschen eng hier. Aber alles, warum sagt Jesus diese, ich sage es nochmal so, diese überfordernde Forderung? Jesus erkennt bei diesem Mann, so wird dieser Mann nie Gott begegnen können. Nie wird er das tun können. Ich möchte jetzt kurz was machen hier. Ich schnapp mir mal den Tisch hier. Und schnapp mir mal den Tisch. Thomas, komm mal her. Ich möchte dich jetzt mal umarmen. Na, merkt ihr was? Es geht nicht. Also ich kann natürlich jetzt hier schon versuchen, irgendwie da so, aber da ist, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich komme da nicht ran. Da steht was dazwischen. Vielen Dank dir. Das mal dahin. Das geht nicht. Wenn er wirklich leben will, dann braucht dieser Mann Freiheit. Sonst kommt er nicht ran an Gott. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus steht jetzt hier vor uns. Brauchen wir uns das gar nicht groß vorstellen, er steht vor uns hier. Und er schaut uns an und gewinnt uns lieb. Und Jesus versteht, was das in unserem Leben ist. Vielleicht sagt er nichts vom Reichtum bei uns. Aber vielleicht sagt er was ganz anderes. Keine Ahnung, was das sein könnte. Weil ich muss das euch ja auch nicht sagen. Das soll er Jesus tun und das soll Jesus mir sagen. Was total anderes, aber was? Was wird das sein? Loszulassen, zu sagen, ich geb's her, um frei zu sein für Jesus. Den Kindern gehört das Reich. Genau vor der Begegnung, vor dieser Begegnung, erzählt Markus die Geschichte von der Segnung der Kinder. Ich fand das brutal spannend, was davor steht und was danach steht. Die Jünger verhindern in dieser Geschichte der Segnung der Kinder eine Begegnung zwischen Jesus und den Kindern. Die sind da auch schier sauer, die versuchen da irgendwie die Kinder wegzubringen und sowas. Sie verhindern. Aber Jesus, heißt es hier, entsetzte sich erst davon genervt, die Kinder sollen zu ihm kommen. Er nimmt sie in den Arm und segnet sie und spricht hier ganz starke Worte, ihnen gehört das Reich Gottes. Und jetzt merkt ihr vielleicht die Parallele zu diesem Mann. Der will rein, ja, der will rein und kommt irgendwie nicht rein, fühlt sich noch unsicher, meint, er hätte irgendwas vergessen. Aber die Kinder kommen einfach in die Nähe Jesu. Er herzte sie. Er nimmt sie in den Arm, auf den Arm oder wie auch immer, was er mit ihnen gemacht hat und sagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Und noch einmal, dieser Mann, er will rein und er kann nicht, weil er nicht loslassen kann oder will. Und die Kinder kommen rein und ran an Jesus, weil für sie nur eins wichtig ist, Jesus. Was anderes sehen die gerade gar nicht. Die wollen zu Jesus und gehen einfach zu Jesus, lassen alles andere stehen. Sie wollen nur bei Jesus sein und fragen nicht nach Geld, fragen nicht nach Schönheit, fragen nicht nach Macht, fragen nicht nach Ehre oder sonst irgendwas. Sie wollen einfach nur bei Jesus sein. Und allein das hat eine tiefe Bedeutung für sie. Die anderen Sachen haben keine Bedeutung für sie. Die sind in ihrem Denken überhaupt noch nicht wichtig. Leider kommt das ja manchmal sehr, sehr schnell, dass andere Dinge wichtig werden. Und manchmal denke ich, heute schon so früh, und wenn es nur das Handy wird, das das Wichtigste ist und dass man alles Mögliche auf YouTube sehen kann. Schade eigentlich, wie früh sowas anderes wichtig wird. Warum ist uns selber, mir selber, diese Kindlichkeit, einen kindlichen Glauben zu haben, verloren gegangen oder so im Hintergrund? Hat sich so verändert? Lucia war gerade eben mit einer Banane beschäftigt. Habe ich sie, schade, sie ist, ne, ist nicht da. Sonst hätte ich sie jetzt nach vorne geholt, uns diese Banane mal zu zeigen. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, also keine Verbindung jetzt ziehen bei dem, was ich sage. Das Beispiel von dem Affen mit der Banane. Also, Entschuldigung, fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich Lucia da ins Gespräch gebracht habe. Dieser Affe, der hinter einem Loch eine Banane sieht und dann danach greift und dann die Banane rausholen will durch das Loch. Aber das Loch ist so klein und wenn er die Banane so nimmt, dann kommt er da nicht mehr durch. Und er lässt das nicht los. Er hält diese Banane krampfhaft fest, weil die ist ihm wichtig, er will sie essen, er braucht sie. Er lässt sie nicht los. Und in Lukas 5, Vers 11, da heißt es, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach, Petrus und seine Freunde. Die haben Jesus kennengelernt und sie lassen alles los. Sie brachten die Boote ans Land. Das haben sie noch gemacht. Aber dann lassen sie alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Wie einfach ist doch die Botschaft der Bibel. In diesem Satz steht eigentlich alles. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Das ist das, wozu Jesus uns auffordert, wozu die Bibel uns auffordert, was Gott sich wünscht, dass wir loslassen und ihm folgen. Aber es ist so schwer für uns zu leben. So tief eingeflochten in unsere komplexe Gesellschaftsstruktur. Wie sollen wir da was loslassen? Wenn wir eine Sache loslassen, dann bricht uns alles unter den Füßen weg oder unter den Händen. Keine Ahnung. Ich komme da doch gar nicht raus. Da sind so viele Verpflichtungen, da sind so viele Erwartungen, so viele Absicherungen und so viele Verflechtungen, in denen ich drinstehe. Wie soll ich denn da loslassen und wie soll ich denn da rauskommen? Und wie oft sieht Glaube und Nachfolge so aus, dass Jesus einfach noch dazukommt, dass Jesus noch das Sahnehäubchen ist, das i-Tüpfelchen draufgesetzt wird, in dem Ganzen, was mein Leben ausmacht, dieses komplexe System, das aufgebaut wurde um mich herum oder das ich selber aufgebaut habe. Wo muss ich mal anfangen, an einer Stelle was loszulassen? Wo? Um frei für Jesus zu sein, um überhaupt noch Raum zu haben für Jesus. Ich glaube, wir haben Angst. Angst, etwas zu verlieren, dann mit leeren Händen dazustehen. Existenzangst. Aber diese Existenzangst, die müsste doch eigentlich noch viel größer sein, wenn es um unser ewiges Leben geht. Oder? Wo und wie existiere ich dann? Was passiert da mit mir? Gar keine Frage mehr, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft. Was passiert dann mit mir, wenn ich tot bin? Die meisten geben sich die Antwort einfach vorbei. Und nichts mehr. Kann man verbrennen. Ist nichts mehr wert. Jesus geht nach unserer Geschichte darauf ein, weil diese Geschichte ist eingebettet in viele Erklärungen. Jesus geht darauf ein. Petrus steht nun vor Jesus und sagt ihm: Jesus, erinnerst du dich? Wir haben doch alles verlassen. Wir haben es doch gemacht. Und jetzt, Jesus? Ich lese es mal vor. Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja? Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Das verspricht Jesus hier dem Petrus. Und seine Frage war: Und jetzt, Jesus, was hat es uns gebracht? Und Petrus reagiert hier sehr, sehr menschlich. Das sind genau doch auch unsere Ängste und Fragen, die Jesus hier bei Petrus sieht. Und dann stehe ich da mit leeren Händen da. Wie wirst du mich dann versorgen? Wenn ich für Jesus loslasse und mich von etwas trenne oder etwas fallen lasse, bin ich dann der Dumme? Oder werde ich versorgt sein? Werde ich der Sieger sein? Und Jesus verspricht: Hundertfach bekommt ihr alles zurück. Ich versorge euch. Selbst in einer Verfolgungssituation, in der ihr drinstehen werdet hier auf dieser Erde, ich werde euch versorgen mitten in dieser Welt und danach mit dem ewigen Leben. Das ist die Zusage. Jesus fordert nicht einfach eine überfordernde Forderung, nein. Er sagt: Und ich werde euch versorgen, hundertfach. Aber erst wenn wir loslassen, werden wir beschenkt. Erst wenn wir loslassen, werden wir erleben, er versorgt uns doch. Denn wer alles hat, wer sich selbst versorgt, der braucht auch nichts von Jesus, ne? Weil er hat ja schon alles. Und immer geht es um das eine: Vertraust du mir? Das ist das, was Jesus eigentlich immer fragt und wo es Jesus immer darum geht: Vertraust du mir? Vertraust du dich mir an? Und wenn du das tust, wenn du mir vertraust, dann werde ich dich hundertfach überraschen. Hundertfach. Und ich schließe jetzt noch einmal mit dieser Frage: Wenn Jesus jetzt vor dir und vor mir steht und fragt oder uns herausfordert eigentlich, was müssten wir wohl loslassen, um von Jesus überrascht zu werden? Was wäre das? Lass uns jetzt einfach mal still sein und vor Jesus treten und ihm mal ins Angesicht schauen und ihn fragen: Was willst du mir sagen? Und ich sehe das gleichzeitig jetzt auch als Vorbereitung auf das Abendmahl, was wir danach miteinander feiern werden. Vor Jesus zu stehen: Was soll ich loslassen? Nehmt euch die Zeit der Stille. Und lieber Herr, vielleicht hast du uns gerade Bilder geschenkt, Bilder von Dingen, von irgendwas, was wir loslassen sollen. Und jetzt stehen wir da, wie dieser Mann. Und das macht uns vielleicht genauso traurig. Dieser Mann ist gegangen, aber ich bitte dich für uns, dass wir nicht gehen. Hilf uns, halt uns, zeig uns, wie wir im Vertrauen auf dich loslassen können. Und lieber Herr, ich danke dir, dass wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen können, hier nach vorne, und empfangen dürfen all das, was du für uns getan hast, dass du gesiegt hast für uns. Daran sollen wir erinnert werden, das sollen wir empfangen und das soll uns stärken. Und darum bitte ich dich auch für uns, dass genau das geschieht, dass du uns stark machst, loszulassen, um dir zu folgen. Lieber Herr, ich danke dir für das Abendmahl. Danke dir für deine Worte. Danke dir, wie du uns durch Geschichten begegnest und erzählst, wo dein Herz ist und was gut ist für uns. Amen.